Hallo liebe Formel 1-Fans da draußen und herzlich willkommen zu unserem nächsten Video, ja Halbzeit sozusagen, bei den Formel 1-Testfahrten in Barcelona. Wir sprechen darüber wieder mit unserer Formel 1-Expertin Bianca Galloff. Hi Bianca.
Hallo Alex.
Ja, ihr könnt natürlich auch an dieser Stelle direkt den Kanal abonnieren, falls ihr das noch nicht getan habt, um mir künftig keine Formel 1-Videos mehr zu verpassen. Ja Bianca, wir haben hier im Hintergrund bei uns einen Audi, der im Kiesbett steht. Nach dem Montag, wo Audi schon rote Flagge ausgelöst hatte, da noch mit Bortoletto im Cockpit, war es jetzt mit Nico Hülkenberg bei seinem, ich glaube, 5. Umlauf. So viele Runden ist er auf jeden Fall nur am Vormittag gefahren. Ist mit dem Hydraulikproblem liegen geblieben. Ja, ein schlechter Start für die Ingolstädter, würde ich mal sagen. Oder wie ordnest du das ein?
Ja, also ich glaube, anders kann man das nicht einordnen. Das haben sie sich so, glaube ich, nicht vorgestellt. Also, ne, wie gesagt, 3 von 5 Tagen hat man als Team bei diesen Wintertests zur Verfügung und an 2 von diesen 3 Tagen hat Audi jetzt Probleme gehabt. Und sie waren dann auch relativ lange in der Garage. Also das war jetzt nichts Kleines, was man sehr schnell beheben konnte. Sie sind dann auch erst irgendwann später am Nachmittag wieder rausgefahren. Rundenzahlen standen uns jetzt erstmal noch nicht so richtig zur Verfügung. Also da ist die Infoquelle ein bisschen versiegt. Die Formel 1 tut da ja alles dafür, dass wir Medien und auch die Fans so ein bisschen außen vor bleiben. Ja, aber insgesamt sieht Audi da jetzt gerade nicht so richtig gut aus. Gibt andere Teams, da läuft das schon wie am Schnürchen. Der Mercedes läuft wie ein Uhrwerk, wirst du nachher sicherlich noch zu kommen. Ja, und der Audi, den haben wir jetzt schon wieder stehen sehen und schon wieder auf dem Abschleppwagen. Jetzt dann auch eben mit Nico Hülkenberg, der sich darauf ja gefreut hatte, endlich in dem Auto sitzen zu können und damit fahren zu können. Und dann waren es erst einmal nur 5 Runden. Ja, alles andere als ein guter Einstand.
Die Formel-1-Ausstellung jetzt im OBEX in Oberhausen. Erleben Sie Adrenalin pur, tauchen Sie ein in die Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft der Formel 1. Jetzt Tickets sichern unter f1-ausstellung.de.
Ja, absolut. Genau, von vorhin am Vormittag, Nachmittag haben wir da keine Zahlen vorliegen. Ja, Mercedes ist am Vormittag 92 Runden gefahren und George Russell hat auch eine neue Testbestzeit hingelegt. 17,5 ist er gefahren. Also der eine Silberpfeil performt, der andere tut sich noch schwer. Wir müssen aber auch immer noch sagen, erstes Jahr und Audi baut das Auto selbst und hat das eigene Aggregat, auch das erste Formel-1-Aggregat. Also da müssen wir auch mal die Füße stillhalten. Da ist so ein Team wie Mercedes natürlich auch viel erfahrener. Und wir haben natürlich jetzt auch noch dann einen Testtag für Audi in Barcelona und dann kommen wir nochmal 6 Testtage in Bahrain, aufgeteilt auf 2x3 Testtage. Also da können wir ja noch ein bisschen Hoffnung haben, dass das bergauf geht bei unserem zweiten deutschen Formel-1-Team. Ja, und Mercedes, genau. Wolltest du was dazu sagen?
Ich wollte was dazu sagen, okay. Weil du hast nur die Vormittagszahlen genannt. So ein paar sind ja doch durchgesickert. Und zwar hatte Kimi Antonelli die Zeit von George Russell nochmal getoppt. Und auch ist auch eine ähnlich hohe Anzahl an Runden gefahren. Ich glaube, das waren jetzt sogar noch mehr Runden als an dem ersten Tag, wo ja schon 700 Kilometer hängen geblieben waren. Ja. Das waren jetzt, glaube ich, noch mehr. Also Wahnsinn, kann ich dazu nur sagen. Ich hatte es an den letzten beiden Tagen schon gesagt. Ich wiederhole es gern noch einmal. Das erinnert mich schon so ein bisschen an 2014, als die Hybridmotoren damals neu eingeführt worden sind und nur ein Auto wie ein Uhrwerk in Jerez damals fuhr. Das war nämlich der Mercedes. Und so ein bisschen, ja, werde ich den Eindruck nicht los, dass das jetzt schon wieder so ist.
Ja, genau. 17,3 ist Antonelli gefahren. Damit immer so 2 Zehntelchen schneller als Russell. Und auf der 3, also wir sind dann übrigens ja, so 6 Sekunden immer noch von der Polzeit weg. Also gar nicht mehr so viel, wenn wir wieder die Temperatur mit reinnehmen. Auch heute war es noch recht kühl und wenn man das so zum Sommer dann vergleicht, auch mit den Reifen, wir nähern uns da auf jeden Fall der vergangenen Saison an. Auch wenn du ja, wie du schon gesagt hast, so 2-3 Sekunden langsamer sein dürften am Ende, ne, im Vergleich zur Vorsaison.
Ja, also da gehe ich im Moment noch von aus. Das ist ja eigentlich immer so bei neuen Regeln. Die Autos haben auch weniger Abtrieb, also theoretisch sollten sie langsamer sein. Aber über die Saison, auch das war in der Vergangenheit oft so, haben viele Teams dann auch schon aufgeholt. Und am Ende des Jahres war man dann oft schon so wieder auf den Zeiten vom Anfang des Vorjahres sozusagen. Damit würde ich dies ja auch rechnen.
Die Leute fragen da draußen übrigens immer mal wieder nach Ralf. Den sehen wir natürlich auch bald hier wieder in den Videos. Dann müsst ihr euch keine Sorgen machen. Dann haben wir heute McLaren auf der 3. Erster Testtag überhaupt ja für das britische Traditionsteam. Lando Norris mit einer 18.3. Aber auch sehr spät erst am Nachmittag losgefahren. Ich glaube so um 4:45. Die Session ging ja um 13 Uhr wieder los. Also da hat man auch fast 4 Stunden in der Garage gestanden. Denkst du, da gab es auch Probleme?
Ja, also wie gesagt, wenn man 3 Testtage hat und einen dann schon mal nicht vollständig nutzt, dann gab es definitiv Probleme und sei es, dass man viel länger irgendwie zur Analyse von irgendetwas brauchte. Also ganz rund gelaufen ist es nicht. Nochmal erinnern wir uns an Mercedes an den ersten Tag mit den 700 Kilometern. Das ist, so sieht es aus, wenn es komplett rund läuft, ne? Und wenn du keine Probleme hast. Also deswegen würde ich bei McLaren da schon auch sagen, es war nicht alles perfekt und es spricht für mich auch dafür, dass diese, wie soll ich sagen, das sehr späte Dazustoßen beim Test, ich glaube, das ganz freiwillig war das auch nicht.
Nee, definitiv nicht. Und in Themen, in puncto rote Flaggen, Audi ist dann nicht mehr alleiniger Spitzenreiter. Also die hatten ja schon die zweite rote Flagge ausgelöst, direkt danach Haas und die Racing Bulls sind aber auch einmal stehen geblieben. Die waren ja auch am Montag, sind die schon einmal ausgerollt. Also da steht es jetzt dann sozusagen 2-2 zwischen Audi und den Racing Bulls.
Ja, wobei bei den Racing Bulls hörte sich das eher so an, als wenn es kleinere Defekte waren. Das würde ich bei Audi schon so ein bisschen ernster nehmen. Aber um das vielleicht trotzdem auch nochmal so ein bisschen einzuordnen, du hattest das ja schon gemacht, es ist wirklich das erste Jahr eines komplett neuen Autos, eines komplett neuen Teams und bei Audi auch eines komplett neuen Motors. Muss man bei Red Bull auch sagen, trotzdem hat Red Bull Powertrains ja schon viel Erfahrung in der Kooperation mit Honda sammeln können. Der Audi-Motor ist wirklich komplett neu und insofern sind Kinderkrankheiten dann natürlich auch erlaubt. Es sieht halt trotzdem einfach nicht gut aus, ne? Und am Ende steckt da ein deutscher Premium-Hersteller dahinter, die 4 Ringe aus Ingolstadt. Und wenn man da jetzt schon am 2. Tag in Folge sagen muss, der Audi stand wieder und musste wieder abgeschleppt werden. Ja, wie gesagt, es sieht einfach nicht gut aus und es macht jetzt auch noch nicht so mega Hoffnung, dass die ersten Rennen besser als erwartet laufen würden. So würde ich das jetzt mal formulieren.
Ja, genau, ein Tester kam sie dann jetzt noch. Red Bull ist ja gestern gecrashed. Kannst du dir vorstellen, dass die vielleicht sogar gar nicht mehr rausfahren? Meinst du, die haben da genug Ersatzteile dabei? Wie ist das so in der Formel 1 mit Ersatzteilen bei so einer ersten Testfahrt?
Ja, doch, gehe ich jetzt mal von aus, dass die schon noch rausfahren. Das war ja der Heckflügel, der abgefallen ist. Konnte man jetzt nicht genau sehen, was da wirklich beschädigt worden ist. Aber da gehe ich schon davon aus, dass wir innerhalb von 2 Tagen das wieder repariert kriegen. Natürlich sind Teile rar, gerade so zum Anfang einer Saison, aber es sind ja jetzt auch nicht die ersten Vorsaison-Testfahrten, die Red Bull absolviert und der Autoklav, der arbeitet da auf Hochtouren, würde ich sagen, in Milton Keynes.
Ja. Ein Thema, was ich auf jeden Fall auch noch mit reinnehmen will, wir haben ja eh schon mal über ein bisschen bei Mercedes gesprochen, das war nämlich Thema da beim Sky-Podcast Backstage Boxengasse zwischen Peter Hardenacke und Ralf Schumacher, da hatte der Hardenacke den Ralf Schumacher gefragt, ob er das nicht so ein bisschen unfair findet, was Mercedes, dass dieser Trick halt auch erlaubt wurde. Letztlich wurde der ja auch von der FIA abgesegnet und damit ist Mercedes ja sowieso ja, sauber unterwegs, sage ich mal. Wie siehst denn du das Ganze? Und gut, erst einmal, was Ralf Schumacher dazu gesagt hat. Der nimmt da Mercedes auf jeden Fall in Schutz und zieht sogar den Hut davor, sagt Chapeau, dass sie das so entdeckt haben und sie haben es auch eben absegnen lassen. Und wenn man sich halt dann da gegen die FIA durchsetzen, Schlupfloch findet, ist es halt auch eine Kunst und das zeichnet die Formel 1 ja auch irgendwo aus. Siehst du das genauso?
Ja, letzten Endes war es halt tatsächlich immer so, dass gerade bei Regelwechseln, Schlupflöcher, Grauzonen und so weiter ausgenutzt wurden. Und da war ich eigentlich auch immer jemand, der gesagt hat, ja, wer so clever war und das hinkriegt, der soll dafür dann am Ende auch belohnt werden. Man muss da natürlich auch immer ein bisschen gucken, dass keine unfairen Vorteile entstehen, dass kein Team dominiert und dem Sport damit schadet. Ich kann mich noch erinnern, gerade 2014, als Mercedes ja so extremst dominant war und Red Bull ja abgelöst hatte, da hatten wir ein Dreifach-Interview gemacht, Ralf und ich und eben Christian Horner, Toto Wolff und Bernie Ecclestone, damals noch der große Formel-1-Chef. Und da ging es eben darum, sollen die V8-Motoren zurückkommen? Sind diese Hybridmotoren schlecht für die Formel 1, weil Mercedes damit so sehr dominieren kann und so weiter und so fort? Dann war auch immer noch dieses Lautstärke-Thema damals sehr akut, weil im ersten Jahr waren die Motoren ja wirklich sehr leise im Vergleich zu den V8-Saugern. Und dann hatte Bernie Ecclestone am Ende des Interviews zu Toto gesagt: Toto, auf deinem Grabstein wird einst stehen, ich habe die Formel 1 zerstört. Also das nur so als lustige Anekdote am Rande. Deswegen, es kommt immer darauf an, dass der Sport nicht kaputt gemacht wird. Aber ansonsten, ja, die Formel 1 ist auch ein Wettkampf der Ingenieure und es kommt darauf an, die Grauzone optimal auszunutzen. Man darf natürlich nicht übers Limit gehen. Und wenn die FIA in diesem Fall ja offenbar mit der Messmethode ja nicht clever genug agiert und das nur im Stand misst, bei Umgebungstemperatur und eben nicht im Fahrbetrieb, und im Fahrbetrieb sich gewisse Materialien dann eben ausdehnen können und somit das Verdichtungsverhältnis verändert wird, dann hat Mercedes da einfach einen cleveren Trick gefunden. Und wenn sie den, so heißt es ja, auch mit der FIA vorab abgesprochen haben, dass sie diese Idee haben und die FIA gesagt hat, ja, okay, alles klar, sind wir fein damit, dann haben sie jetzt halt einfach mal einen Vorteil. Gibt ja einige Teams da, die dagegen Amok laufen, unter anderem Audi, aber auch Ferrari. Und ich glaube, Ralf Schumacher hatte dann auch gesagt, Ferrari soll ganz ruhig sein.
Ja, schön formuliert, ja.
Vor allen Dingen deshalb, es gab ja eine Phase, da hat Ferrari auch einen überlegenen Motor gehabt, 2019, wo Charles Leclerc ja zum Beispiel auch in Monza gewonnen hatte. Und ich kann mich noch erinnern, wie das damals durchsickerte. Ich glaube, das sickerte schon 2018 durch, als sie damit anfingen. Dass Niki Lauda auch tatsächlich sogar auch zu uns kam. Also so läuft das in Teilen dann auch in der Formel 1, gerade auch so mit diesen alten Drecken wie Niki Lauda, der sich dann durchaus auch mal zu Journalisten setzt und das dann so ein bisschen platziert, dass der Ferrari-Motor auf eine sehr komische Art und Weise beschleunigt. Auf eine Art und Weise, die per GPS-Daten nachweisbar ist, die aber nicht erklärbar ist. Und ja, wie mittlerweile ja klar ist, ist, dass Ferrari damals über dem Limit agiert hat. Also nicht innerhalb des Graubereichs, sondern schon im dunkelgrauen, schwarzen Bereich agiert hat und das halt ein Jahr lang ja, durchgegangen ist und am Ende Ferrari ja auch nicht wirklich eine richtige Strafe dafür bekommen hat. Wer war damals verantwortlich dafür? Das war Mattia Binotto.
Oh.
Ja, also der weiß schon, was er tut im Bereich von Motoren. Aber deswegen, ja, vielleicht dann jetzt einfach mal ein bisschen ruhiger das Ganze angehen und erstmal abwarten, welche Auswirkungen hat das wirklich, welcher Motor ist wirklich wie stark. Und am Ende, wenn der Mercedes-Motor zu stark ist für alle anderen und die Formel 1 damit kaputt gemacht wird, der Sport, dann wird sich die FIA da schon was einfallen lassen. Auch das war immer so.
Also, das wurde dann ja alles geklärt. Ich glaube, Ferrari hat dann, wobei das gab es nicht so ein internes Abkommen 2020 dann, dass die dann plötzlich ganz gedrosselt unterwegs waren, dass sie ja da so ein Seuchenjahr hatten, weil sie halt so runterdrehen mussten.
Übrigens auch nicht schön, ne? Das war damals schon so ein bisschen der Anfang von der Zeit, die wir jetzt erleben, mit wenig Transparenz innerhalb des Sports, der FIA. Ja, finde ich als Journalistin natürlich gar nicht gut sowas, aber da ging das schon los. Damals noch Jean Todt, FIA-Präsident, der dann eben dieses, ja, diesen Deal gemacht hat mit Ferrari, wo nie so wirklich bei rausgekommen ist, woraus bestand denn dieser Deal? Bisschen unschön, ein bisschen unzufriedenstellend. Also entweder jemand hat betrogen, dann gehört er bestraft, oder jemand hat nicht betrogen, dann gehört er halt nicht bestraft, dann braucht man auch keinen Deal. Naja, aber so ist das halt heutzutage.
Ja, die Formel-1-Teams pochen ja auf diesen Paragraphen, dass der Auto zu jedem Zeitpunkt des Rennens eben diesen Anforderungen entsprechen muss mit Verdichtungsfeldes und Co. Und das kann ich halt aber auch verstehen. Also eigentlich hätte die FIA das halt nie erlauben dürfen und genau wegen dieses Paragraphens.
Ja, genau. Das Problem ist, wie weißt du nach, dass der Mercedes womöglich nicht während des gesamten Rennens legal ist? Das kannst du ja nur nachweisen, wenn du es während des Rennens auch überprüfen kannst. Und das kann die FIA offenbar nicht. Und solange man das nicht überprüfen kann, wo kein Kläger, da kein Richter.
Ja, müssten sie halt, wie gesagt, diese Testumgebung anpassen. Aber gut, das werden sie so schnell nicht machen. Und Mercedes dürfte auch das ganze Jahr mal mindestens diesen Vorteil haben. Ja, mal gucken, ob die Teams da noch nachrüsten werden. Bianca, du hast heute noch was über einen Psychologen geschrieben, also dass einer der Mercedes-Stars psychologische Hilfe hat. Welcher ist es denn?
Er hat selbst sogar zugegeben oder erzählt, Kimi Antonelli, dass er sich über Winter so ein bisschen Hilfe geholt hat beim Psychologen, Mentaltrainer, wie auch immer man das nennt. Also er hat selbst auch tatsächlich Psychologe auch genannt. Und dass er überhaupt einen sehr schönen Winter hatte, dass er umgezogen ist irgendwie in San Marino, sich ein Haus gemietet, gekauft, wie auch immer, hat jedenfalls eine neue Umgebung. Ja, und dass der neue Kimi, der auch gut bei seiner Oma gegessen hat, dass der neue Kimi stärker ist als der alte, das ist eigentlich das, was er ausdrücken wollte. Kleine Kampfansage an seinen Teamkollegen George Russell, denn selbst der alte Kimi war in der zweiten Saisonhälfte ja schon wirklich gut. Ja, und wenn der neue Kimi dieses Jahr noch besser ist als der alte, schon gute Kimi, ja, dann muss George sich warm anziehen.
Ja, also wenn man sich mal anschaut, so wie so ein Piastri sich entwickelt hat, der wurde im zweiten Jahr schon viel stärker und im dritten jetzt dann auch. Und wenn wir das bei Antonelli so drüber legen, so, dann kann das schon spannend werden. Apropos psychologische Hilfe, Russell hatte da auch mal Support. Ich meine, das war, als er gegen Hamilton gefahren ist, hat er mal was erzählt, dass er da auch Unterstützung hatte. Ich meine, das ist auch fast gar nicht mehr erwähnenswert. Ist ja auch super, wenn die das machen. Eben, wenn ein Antonelli, wir sprechen ja über die jetzt schon Dominanz von Mercedes, um die Meisterschaft fahren kann, dann ist es auch gut, dass du da dann einen an der Seite hast, ne?
Ja, absolut. Also das ist ja auch überhaupt nichts Schlimmes. Formel 1 ist ein Hochleistungssport mit einem sehr kompetitiven Umfeld. Und wenn man sich da Unterstützung holt, auch eben mentaler Natur, wie man am besten mit diesen Situationen umgeht, wie man sein Mindset am besten anpasst, dann ist das ja eigentlich sehr professionell und alles andere als etwas, was man irgendwie kritisch sehen muss. Es hört sich, ist immer noch so ein bisschen, hört sich im Alltag immer noch komisch an, wenn man sagt, ich war beim Psychologen. Aber gerade eben in so einem Hochleistungssport, da ist das, ja, für mich mittlerweile gehört das dazu zum professionellen Auftritt. Und ich glaube auch Sebastian Vettel, dem haben wir ja die Frage früher auch öfter mal gestellt, gerade in seiner Ferrari-Zeit, als es dann irgendwann nicht mehr so gut funktioniert hat. Der wollte davon immer nichts hören. Nachhinein, glaube ich, denkt er sich auch, hätte er da mal ein bisschen früher vielleicht auch die Hilfe eines Mentaltrainers oder so zu Rate gezogen, weil von außen kann dir jemand doch immer noch andere Impulse geben als du dir selbst, indem du dir das nur anliest oder dich selbst analysierst. Also insofern ist das jetzt überhaupt nicht zu kritisieren, was der Kimi da gesagt hat.
Wir bleiben nochmal bei Mercedes. Die haben ja auch so einen kleinen Frontflügeltrick. Also die Teams machen das ja alle unterschiedlich mit der aktiven Aerodynamik. Mercedes geht da nochmal einen spezielleren Weg. Führ uns da doch mal durch.
Ja, genau. Also ob das tatsächlich jetzt ein Trick ist und positiv, das werden wir natürlich auch dann erst sehen. Jedenfalls machen sie es anders als die anderen Teams. Und zwar ist die Nase über zwei Pylone nicht an dem vorderen Flügelelement aufgehängt, sondern auf dem mittleren. Also so ein Frontflügel besteht ja aus drei Elementen. Bei den anderen Teams ist es so, dass die Nase halt an das allererste, also das vorderste Element praktisch angedockt ist. Und dass sich dann die hinteren beiden Flügelelemente hochstellen oder eben wieder runterklappen lassen. Und bei Mercedes ist es nur das hinterste Element, was dann eben aktiv beweglich ist. Ob das jetzt besser ist als bei der Konkurrenz oder schlechter, wie gesagt, das werden wir dann erst sehen, ob es überhaupt einen Unterschied macht. Aber es ist jedenfalls anders. Und zu sehen ist dann auch noch so ein kleiner Kanal, der die Luft auch durch diese Pylonen unter der Nase, ja, zum Unterboden praktisch leitet, haben wir auch die letzten Tage schon gelernt. Ground-Effect-Autos sind vorbei. Es kommt jetzt auch wieder darauf an, den Unterboden, den Diffusor wirklich möglichst gut anzuströmen, damit möglichst viel Abtrieb generiert wird. Also da hat Mercedes eine Lösung, die ein bisschen anders aussieht als bei der Konkurrenz. Und ich würde da mal tippen, dass die auch nicht so schlecht ist.
Ja, und
Aber
dann.
das sehen wir dann eben erst im Rennen, wenn es dann darauf ankommt, auch die Flügel runter oder hochzuklappen.
Ja, und unten haben sie ja noch ihr Loch, unten sag ich schon, da hinten am Diffusor haben sie ja noch dieses Löchlein, da haben wir gestern drüber gesprochen. Also da haben sie sich schon ein bisschen was überlegt im Brackley. Ja, bei Mercedes war ja unter anderem auch mal Mick Schumacher als Testfahrer. Apropos Testfahrer, ein ehemaliger Formel-1-Testfahrer und ehemaliger Indy-Car-Fahrer ist jetzt an Mick Schumachers Seite, der soll ihn ein bisschen unterstützen, so ein bisschen coachen. Wer ist denn das genau?
Ja, erstmal zur Erinnerung, Mick Schumacher fährt ja dieses Jahr in der IndyCar-Serie und dann natürlich auch die relativ gefährlichen Ovals und hat jetzt einen Fahrercoach sozusagen an die Seite gestellt gekriegt, und zwar ist das Ryan Briscoe. Ja, ehemaliger Toyota-Testfahrer aus der Formel 1, daher kenne ich ihn tatsächlich auch noch, 2005 muss das gewesen sein. Und ist dann auch in die IndyCar-Serie gewechselt, hat dort allerdings einen relativ schweren Unfall gehabt im Oval. Das ging damals auch ziemlich durch die Presse, hatte sich da auch einiges gebrochen. Naja, aber nichtsdestotrotz, der weiß, wie man Ovals nicht fährt und wie man sie fahren sollte. Und gerade da Mick Schumacher ja keine Erfahrung hat bei Ovalfahrten, ist so jemand schon sehr hilfreich. Wir haben vorhin über Psychologen gesprochen. Genauso finde ich Fahrercoaches durchaus nicht zu unterschätzen. Gibt es ja auch in der Formel 1 sehr, sehr wenig. So richtige Trainer haben die Rennfahrer ja nicht. Was eigentlich mal zu hinterfragen ist, warum eigentlich nicht? Warum lassen die sich nicht auch von Leuten wirklich coachen, die das Ganze schon so ein bisschen hinter sich haben? Also insofern finde ich die Herangehensweise da sehr gut und bin gespannt, was es bringt. Geht ja dann am 1. März los für Mick Schumacher in St. Petersburg, zunächst auf einem Straßenkurs sozusagen. Ja, und dann mal schauen, wie er sich da schlägt.
Ja, eben ist er auch schon bald, ne? Das ist Ende Januar, 1. März. Da wäre rüber, wenn wir auch auf jeden Fall immer wieder sprechen. Ich glaube, die überschneiden sich ja eh oft mit der Formel 1. Gut, das ist dann meistens ein bisschen zeitverzögert. Aber wenn wir dann mal Montag, Dienstag ein Video machen, da halten wir euch natürlich dann auch auf dem Laufenden. Aber ich denke auch so, wenn wir da öfter mal dann drüber berichten. Ja, apropos Fahrercoaches. Piastri hatte zum Beispiel den Rapper so ein bisschen. Gut, das ist ja auch eher ein Manager, ne? Muss man auch sagen.
Max
Stimmt,
hatte einen
ja.
Fahrercoach, dann, als es wichtig war, nämlich im Kart,
Ja.
wo Jos ja wirklich an der Rennstrecke stand und eben gesagt hat, wie er auch gewisse Linien zu fahren hat und so. Also Jos hat Max wirklich richtig gecoacht und allein das ist ja schon, kann man ja schon sehen, dass dass dieses Konzept erfolgreich ist und aufgegangen ist. Ja, und ansonsten Oscar Piastri mit Marc Webber, inwieweit Marc Webber da tatsächlich auch Tipps beim Fahren gibt, weiß ich nicht. Tatsächlich ist er eher so sein Manager. Wird natürlich auch mentale Tipps geben, aber warum nicht auch durchaus den einen oder anderen Tipp zum Fahren, vielleicht auch wie man mit Reifen umgeht, das hat Marc Webber ja damals auch schon kennengelernt. Also ich finde, so jemand an seiner Seite kann nicht schaden. Hat auch sicher Oscar Piastri nicht geschadet, wurde natürlich letztes Jahr ab und zu mal kritisiert, ja, weil, ja, wie soll ich sagen, Oscar Piastri sich dann ja doch auch durchaus ab und zu kritisch geäußert hatte bei McLaren. Dass er die Unterstützung nicht spürt, dass er das Gefühl hat, womöglich, dass der andere Fahrer bevorzugt wurde. Das kannte Marc Webber ja von Red Bull, war ja letztes Jahr ein Riesenthema. Andererseits, naja, auch als objektiver Beobachter musste man manchmal ja den Eindruck haben, dass tatsächlich McLaren etwas glücklicher darüber war, dass am Ende Lando Norris Weltmeister geworden ist, als dass Oscar Piastri Weltmeister geworden ist. Also dieser Eindruck, den hatte man. Ob das stimmt, weiß ich auch nicht. Der Eindruck, der ließ sich aber nicht ganz leugnen.
Absolut. Ja gut, Fahrercoach, das fällt mir auch gerade ein, Nico Rosberg, Keke Rosberg, ne, hat bestimmt auch gut geholfen. Ja,
Ja.
und wenn ich dann da an die Tochter vom Häkkinen denke, die sehr ganz gut sein soll, auch im McLaren-Nachwuchsprogramm schon ist, Mika Häkkinen, vielleicht ja dann doch mal wieder eine Frau in der Formel 1.
Ja, also absolut. Das sind eigentlich wirklich gute Beispiele, wo man sehen kann, dass so ein Coach in frühen Jahren vor allen Dingen sehr, sehr viel bringen kann. Darf man jetzt auch nicht außer Acht lassen, Kimi Räikkönen und seinen Sohn Robin. Also ich glaube, der kleine Robin, der lernt da auch sehr viel von Kimi. Ja, umso ja, trauriger am Ende ist es auch, dass Mick Schumacher nicht länger coachen konnte als bis zu dessen. Ich glaube, es war elftes Lebensjahr, als Michael Schumacher dann den schweren Skiunfall hatte. Denke, das wäre nicht nur wichtig gewesen, dass Michael in seinem Umfeld auch an der Rennstrecke und so aufgetaucht wäre als eine Art Manager, dass einfach ein bisschen mehr Respekt da ist und Mick nicht so, naja, doch so ein bisschen herumgeschubst wurde, wie es in der Formel 1 passiert ist, sondern dass Michael eben auch wertvolle Tipps hätte geben können. Denn so ein bisschen so ein Coach aus dem Rennfahrerumfeld, den hat Mick ja nicht gehabt. Jetzt hat er mit Dirk Müller einen eben ehemaligen Rennfahrer, der ihn ja auch da in der Indycar-Serie bei Ray Hall platziert hat. Also insofern jetzt gleich zwei Coaches an
Ja.
seiner Seite. Und ich glaube durchaus, dass das einen positiven Effekt haben wird.
Ja, absolut. Ja, also Mick Schumacher hat auf jeden Fall jetzt einige Leute um sich herum, um da in der Indycar durchzustarten. Wir beobachten, wer in den nächsten Tagen weiter bei den Formel-1-Testfahrten durchstartet. Audi, wer dürfen wir noch einmal sehen? Dann auf jeden Fall Red Bull hat noch einen Tag offen, McLaren noch zwei und ja, da können wir uns, denke ich mal, auf jeden Fall drauf freuen. Mercedes dürften wir auch noch einmal sehen. Die sind gestern auch nicht gefahren. Also dürften noch
Ja, Aston
mächtig.
Martin kommt ja noch, ne?
Genau, Aston
Aston
Martin
Martin.
kommt morgen das
Das
erste
wird mal
Mal.
spannend, weil den haben wir
Ja.
ja noch gar nicht gesehen. Und auch nicht zu vernachlässigen, jetzt hat sich ja auch Williams nochmal zu Wort gemeldet. James Rowles höchstpersönlich hat angekündigt, dass sie nach Bahrain kommen. Huiuiui, großer Erfolg. Also zum Test nach Bahrain. Und hat gleich mal die Spekulationen beenden wollen, dass das Auto jetzt Übergewicht hat. Allerdings so richtig hingekriegt hat er das meiner Meinung nach nicht, weil er laberte, Entschuldigung, wenn ich sage laberte, aber es war wirklich ein bisschen konfus, was er da gesagt hat. Er erzählte dann nur so ein bisschen, was man kenne, das Gewicht erst, wenn man dann irgendwie alle Entschuldigung, Sensoren am Auto hat und so weiter und so fort. Also noch könne er gar nichts zum Gewicht sagen. Klingt für mich jetzt nicht unbedingt wie ein Dementi, sollte aber eins sein, aber ein klares Dementi wäre gewesen. Also wir sind definitiv am Mindestgewicht dran und haben kein Übergewicht und auch nicht zugelegt, sondern er erzählte immer zu was von den Sensoren und dass er das Gewicht noch gar nicht kenne. Ja, ist ein bisschen, hat Ralf Schumacher ja auch in dem Podcast Backstage Boxengasse gesagt, ist ein bisschen, ja, ich weiß nicht, ob er das Wort peinlich benutzt hat, aber so etwas darf eigentlich nicht passieren, was Williams da passiert ist, zumal James Rowles ja in der Vergangenheit, im letzten Jahr, geht ja auch gerade so ein Video auch nochmal viral, wo er gesagt hat, ihn interessiert nicht 2024, ihn interessiert auch nicht 2025. Nein, es kommt auf 2026 an. Daran lässt er sich messen, ja, und 2026 ist jetzt also zu Beginn erstmal schon mal in die Hose gegangen. Herzlichen Glückwunsch.
Ja, das kommt dann noch besonders bitter. Ralf Schumacher der No-Go auf jeden Fall gesagt über
Ja,
sein
ja.
Ex-Team. Das ja, Verhalten der
Ich
Patzer,
erinnere
ja.
mich da auch, also ich mag James Rowles eigentlich sehr gerne, der hat mal bei Mercedes wirklich auch sehr viel geleistet. Nichtsdestotrotz erinnert mich das auch dieses Dementi jetzt nochmal wieder an eine Begebenheit, die war 2024 schon in Spa, wo wir ja exklusiv rausgefunden hatten, dass Carlos Sainz zu Williams wechseln wird. Das hatten wir am Samstag vermeldet bei F1insider.com. Und wurden damit auch groß zitiert. Und das war dann natürlich ein Riesenthema im Fahrerlager. Und dann gab es am Sonntag das traditionelle Frühstück bei Williams im Motorhome mit James Rowles. Wir waren damals nicht da, sage ich auch ganz offen, das Frühstück war uns zu früh. Unser Hotel oder die Ferienwohnung, die wir da hatten, die war ein bisschen weiter weg. In Spa traditionell bei der Anreise auch viel Stau. Und deswegen waren wir so früh noch nicht im Fahrerlager. Und anstatt dass James Rowles dann irgendwas Vernünftiges sagt, so von wegen, nein, Carlos Sainz kommt definitiv nicht zu uns und so, lästerte er dann tatsächlich über die beiden oder die Journalisten, die sowas geschrieben hätten, ohne das wirklich gut zu recherchieren, ha, 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 nur um dann in der Woche drauf Carlos Sainz offiziell vorzustellen. Find sowas immer, das gehört sich irgendwie nicht, dass man, also dann lieber das gar nicht thematisieren oder irgendwie um den heißen Brei rumreden, aber am Ende immer die Medien, die schuld sind, wenn dann irgendwelche Spekulationen geschrieben wurden oder Gerüchte. Also ich habe in meinen 20 Jahren als Journalistin in der Formel 1 gelernt, an Gerüchten und Spekulationen im Fahrerlager ist meistens etwas dran. Und gerade wenn dann Teamchefs so ein bisschen pikiert reagieren, dann ist erst recht was dran.
Ja, genau, hat er auch irgendwie gesagt, Journalisten, die nicht mal hier sich für nötig halten, ja bei unserer großen Medienrunde teilzunehmen, haben wir was
Genau,
geschrieben.
exakt.
Ja gut, aber ich
Genau,
glaube,
genau.
genau, am Montag war es dann, glaube ich, wirklich direkt nach dem Wochenende, wo es dann offiziell war. Also das ist schon ziemlich lächerlich, muss man da an der Stelle auch mal so sagen. Gut, Bianca, dann danke für deine Zeit. Dann melden wir uns morgen
Gerne.
wieder zum Donnerstag. Dann schauen wir mal, wer alles unterwegs war. Auf jeden Fall dann auch Aston Martin zum ersten Mal. Bis dahin. Ciao.
Tschüss.